Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Run Racing, der neue Motorsport-Podcast. Wie immer am Dienstagmorgen oder wann auch immer ihr diesen hört. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Nach einem denkwürdigen Formel-E-Wochenende sind wir alle drei hier am Start und ich freue mich über Eddie Mielke und Timo Scheider. Hallo Jungs.
Moinsen.
Guten Abend aus Bremen.
Und aus Bregenz, richtig?
Jein, also vom Fender. Also ich gucke auf Bregenz. Sagen wir mal so, mein Dorf heißt tatsächlich Lochau.
Ach, herrlich, okay, wunderbar, sehr schön.
Matthias, ja. Ich war schon mal bei Timo zu Hause in Lochau.
Oh, ja. Ja,
und ich kann dir sagen, diesen Ausblick kannst du dir ja nur auf einer sehr schön designten Postkarte vorstellen.
Kannst du dir malen,
ist eine Postkarte. Der Kollege Schader hat Aussicht.
Ach, herrlich.
Perspektive sozusagen.
Wir reden heute viel über die Perspektive des Motorsports im Jahr 2021. Leute, das wird ein 8-Stunden-Podcast, schnallt euch jetzt schon mal an. Nee, wir versuchen es kurz und knapp zu machen natürlich. Jungs, wir haben eine Menge Themen irgendwie, aber ein paar Themen gibt es natürlich schon überstrahlend, wenn man die Marke Run Racing nimmt, ganz klar. Die Formel E. Ich frage mal als erstes Timo. Timo, hast du gesehen, was wir getrieben haben?
Natürlich. Ich meine, auch ich habe das mit Vorfreude vernommen, dass Motorsport wieder losgeht. Und natürlich, wenn unser Sender Motorsport zeigt und in der neuen Serie, wie die Formel E dann unterwegs ist, dann will ich das natürlich sehen. Da ihr Lieben ja auch aktiv wart, hat es mich natürlich interessiert. Und ich sage ganz ehrlich, in der Regel habe ich die Events bei DTM im vergangenen Jahr oder davor das Jahr, wo ich selber aktiv war, als Experte danach nie mehr angeguckt. Aber das war jetzt eine Chance. Jetzt habe ich tatsächlich da gesessen und habe mir die Rennen auf Pro7 Max 4 auf Sat.1 angeschaut und muss sagen, ihr wart geil. War so.
Ja, wir waren geil. Aber was sagt der Petrolhead zu dem, was die Formel E da macht?
Ja, ich glaube, man hat noch mal mehr verstanden, dass das Excitement für die Formel E auch sehr viel um die Show drumherum eben lebt. Natürlich zwar da ohne Fans jetzt, aber ich glaube, das Thema Lichtspiel, das Drumherum, wie man es präsentiert hat und wie man die Bilder gezeigt hat, war schon sehr spektakulär. Auch wenn ich natürlich sagen muss, ja, Petrolheads haben immer mal wieder die Situation, dass sie denken, es fehlt der Sound. Ja, es ist tatsächlich immer noch gewöhnungsbedürftig, auch wenn die Formel E jetzt schon lange auf dem Markt ist, muss ich sagen. Aber die Rennen, die entschädigen dann sofort. Ich glaube, da könnt ihr beiden bestätigen, das, was wir da gesehen haben am Wochenende. Ich kam mir zwischenzeitlich mal vor, als ob die Jungs tatsächlich mehr Stocker-Crash-Challenge gefahren sind als alles andere. Die müssen natürlich auch enge Strecken. Du hast nicht viele Chancen, klar, mit deinem mit der Möglichkeit, dass du, wie heißt es genau, nicht Overboost, sag schnell, helf mich.
Attack-Mode.
Ja, genau. Dass du damit überholen kannst, ist ja alles schön und gut, aber das hast du ja auch nicht immer zur Verfügung. Deswegen musst du hier und da ein bisschen aggressiver sein. Und das sind die Jungs und deswegen gab es natürlich auch ein paar unglaublich spektakuläre Bilder.
Unglaublich, finde ich auch. Also okay. Wirklich unglaublich spektakuläre Bilder. Ich fange mal bei der Show an, Eddie. Die Show, die da drumherum machen. Ich nehme als allererstes diese Helikopterperspektive mit der Lightshow, als quasi die Strecke per Lichtshow abgefahren wurde, plus eben dieses Ganze drumherum. Das muss ich sagen, das ist schon großes Entertainment, oder? Du siehst, wie dieses Licht sozusagen die Strecke abwandert. Das war schon richtig geil.
Ja, absolut. Ich habe es ja kommentieren dürften und das war ja auch für mich eine Premiere mit Daniel Abt vom Donnerstag an, vom ersten freien Training. Und das ist natürlich großes Kino. Ist eine Inszenierung, machen wir uns nichts vor. Man geht halt nicht auf Rennstrecken, man geht in die Städte. Diriyah, Welt-UNESCO-Kulturerbe vor Ort von Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Ja, und man versucht eine Show zu liefern, die jetzt nicht unbedingt nur die Petrolheads anspricht, aber was ich festgestellt habe in meinem Bekanntenkreis, der ja nur aus Menschen besteht, die morgens schon mit Rennsprit gurgeln beim Zähneputzen, ich habe so viel positives Feedback gekriegt, weil die hatten das gar nicht auf dem Setbill. Und ich nehme jetzt mal rein sportlich ein Beispiel raus. Der Zweikampf Sam Bird und Robin Freins im zweiten Rennen am Samstag. Timo, frage ich dich auch nochmal. Ich weiß, du gurgelst im Zweifelfall auch mit Rennsprit. das war Racing. Das war pures Racing. Okay, wenn dann die Onboards kommen, dann muss ich mich auch noch umstellen, gebe ich
Google
zu.
Mal.
Normalerweise, normalerweise halte ich, wenn die Onboards kommen, dann gerne mal die Klappe, weil dann hört man den geilen Sound der Motoren. Das ist bei der Formel E ein bisschen anders. Da gab es ein paar, die sich beschwert haben, die gesagt haben, schalt doch mal das Gequietsche ab. Kann ich natürlich nicht.
Eddie, wie du probiert hast zu sagen, jetzt der Sound von der Onboard, geile Bilder, geiler Sound. Dann dachte ich mir, oh, ja, da ist der Eddie DTM geschädigt nach wie vor. Aber das ist natürlich, die Bilder sagen eigentlich geil und die Emotionen sagen geil, aber der Sound passt natürlich nach wie vor nicht so richtig. Aber das wird sich auch irgendwann legen. Irgendwann haben wir uns daran gewöhnt. Das wird auch so sein.
Wisst ihr, was ich wirklich überragend fand? Das ist diese Helmkamera. Diese Helmkamera, da denke ich irgendwie, wieso habe ich das
in der
Formel E noch, in der DTM noch nie gesehen? Das ist ja, das kann ja, ich weiß nicht, wie schwer das technisch ist einzubauen. Aber das ist ja ein Feature, das ist ja ein Look. Ich kann euch draußen nur allen empfehlen, einfach mal bei YouTube Driver's Eye Formel E oder so einzugeben, wenn ihr das
oder jetzt nicht gesehen habt. Oder den Timo Scheider YouTube-Kanal, da gibt es nämlich auch Driver's Eye, der habe ich nämlich auch in meinem Helm schon installiert.
Hast du das bei der Rallycross?
Rallycross WM, ja, genau. Und das ist relativ einfach. Zu installieren.
Echt? Sehr einfach. Also, das ist ja so geil. Ich meine, Kamera vorne am Auto ist das eine, aber dieses Driver's Eye, sprich, der Kopf wackelt mit und du hast genau diese Perspektive.
Voll geil.
Timo, das ist, glaube ich, eine Kamera, die sozusagen, die stört dich nicht, sondern die ist sozusagen in den Helm integriert an der Seite irgendwo, ne?
Also, es gibt zwei verschiedene Varianten. Es gibt welche an der Seite und es gibt welche oben quasi im Stirnbereich, die dann oberhalb von den Augen sind. Die ist natürlich so 2 Zentimeter, 3 Zentimeter dick. Die wird quasi mit Klett oben in den Helm reingemacht. Und ja, in Wirklichkeit, wenn du fährst, oder wenn du den Helm anhast und sitzt und hast das Gefühl, ah, da könnte vielleicht was in dem Blickfeld sein, das ist sofort weg, sobald du das Auto fährst, weil dann der Fokus vom Auge natürlich vor das Auto nach draußen auf die Strecke geht und dann nimmst du es überhaupt nicht mehr wahr. Somit ist das ein richtig geiles Gimmick und das vermittelt natürlich die Dynamik so eines Fahrers sensationell.
Man darf ja eins nicht vergessen, diese Autos sind zwar relativ schnell in der Beschleunigung, von 0 auf 100, glaube ich, in 2,8 Sekunden. Spitzengeschwindigkeit ist angeblich bei 240, allerdings dann voll Push, dann werden die niemals die komplette Renndistanz durchziehen können. Das ist das eine und vor allem die Kurven bzw. die Tracks, also die Strecken sind ja so verwinkelt, dass die im seltenen Fall an die 240 rankommen. Trotzdem, und das muss ich sagen, das hat mich beeindruckt, ich habe erst gedacht, so okay, das sind relativ langsame Rennautos, relativ langsame Formelautos, jetzt ich sag mal im Vergleich zur Formel 1 sowieso, aber auch zur Formel 2. Und trotzdem muss ich sagen, die Action war dann schon geil zu sehen, weil es eben so eng ist und damit interessiert das gar nicht mehr so, was die für Höchstgeschwindigkeiten haben, ne?
Das ist ja mein alter Leitsatz von vor ein paar Wochen aus dem Podcast. Zu Hause auf dem Sofa oder in der Kommentatorenkabine. Interessiert das doch gar nicht, ob das jetzt 280, 290, genau. 300 oder 240 sind. Wenn dann Robin Freins und ein Sam Bird sich da so einen Zweikampf liefern und dann noch das strategische Tool Attack Mode dazukommt, wo du genau sehen kannst, okay, jetzt fährt der Freins da rechts außen über die Schleifen, der Bird geht vorbei und dann betteln die sich. Ja, das ist eine neue Form von Rennsport, muss ich sagen. Die mir aber, und da würde mich jetzt Timos Meinung mal sehr interessieren, die mir aber zum Kommentieren sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich hätte ja, wenn ihr mich vor einem Jahr gefragt hättet, ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ich freue mich jetzt schon aufs Rennen in Rom. Timo, du als echter Racer, ich weiß nicht, wie du es vom TV-Schirm empfunden hast, der Zweikampf Bird Freins, das war doch, ja, Racing pur.
Ja, also das Racing, wenn man Racer ist, dann hat man auch ein Verständnis für solche Situationen und sieht die natürlich auch ohne den Sound, weil man glaubt ja immer, oder die Petrolheads sozusagen, haben natürlich immer das Gefühl, es muss irgendwie laut sein, damit Racing-Feeling aufkommt. Aber wenn du ein bisschen Verständnis für das System hast, für die Strategie hast und so weiter, dann wird das natürlich trotzdem relativ schnell ein gutes Rennfeeling. Und ich habe das schon immer gesagt, geh mit den richtigen Fahrern, die in einem ähnlichen oder gleichen Performance-Niveau sind, auf eine Go-Kart-Bahn mit 5 PS Go-Karts, das ist auch lustig zum Anschauen, Spaß, weil da wird Rennen gefahren, da sind enge Battles, ist einfach so, ja, und das ist egal, ob das 100, 200, 500, 600 PS sind, natürlich ist es fürs Auge spektakulär, wenn es ultraschnell beschleunigt, wenn es schnell durch eine Kurve fährt, und ja, wir Rennfahrer finden es auch geil, wenn es schnell ist auch klar, aber für ein Rennen zum Anschauen ist nicht ausschlaggebend, wie viel Leistung die Autos haben.
Und dann kamen noch solche Sachen dazu. Dann hast du auf einmal solche Geschichten wie die beiden DS-Jungs. Jean-Éric Vergne, der einzige, der in der Formel E-Historie 2 Titel gewonnen hat, direkt hintereinander, gegen Antonio Felix da Costa, den ja Timo und ich auch gut aus der DTM-Zeit kennen. Super Sympathikus. Und wie die beiden nach einem völlig verkorksten Freitag in die Karre gefahren sind.
14 bis 16, glaube ich, DTM gefahren für BMW, ne? Also 3 Jahre sogar. Timo, du hast die
richtig erlebt. Ja. Genau. Felix da Costa war der Crash-Pilot der DTM quasi.
Ich wollte sagen, dieses Crash-Pilot-Ding, das ist ja gerade die Szene, die Eddie da anspricht. 2 Teamkameraden, die sich so in die Karre fahren. Geil. Reifen an Reifen. Du wirst ja als Teamchef, dachte ich irgendwie, der Teamprinzipal von Tichita, der wird jetzt völlig bekloppt. Aber der saß da völlig entspannt an seinem Monitor, der weiß ja auch, was die beiden da machen.
Das war krass,
ja. Das war so geil. Und du denkst, und da ist auch scheißegal, Teammate hin oder her, wurscht. Da geht's darum, wer ist der Bessere, wer kommt schneller durch die Kurve. Und es war wirklich, also das war, Eddie, du sagst es immer, Kontaktsport. Das war richtig Kontaktsport.
Da, nicht nur das war Kontaktsport, wenn ich an die Nummer denke mit Pascal Wehrlein im Porsche. Der drückt den dann da, der drückt den dann da einfach in die Mauer. Und das ist ja dann so ein Moment, wo in dem Moment ich das live kommentieren und einordnen muss, zusammen mit Daniel in dem Fall im Studio. Ja, und da konnte ich einfach nur sagen, sorry, lieber Pascal Wehrlein, das war so ähnlich wie damals am Red Bull Ring mit Timo. Der ist dem einfach in die Karre gefahren. So, fertig. Ne? Und ich hätte ehrlich gesagt vor diesem Wochenende nicht gedacht, dass ich so viele Kontaktsport-Szenen kommentieren darf. Und ich habe eine SMS von Timo von gestern in Erinnerung. Spektakel habt ihr ja genug in Riad gehabt. Ne? Ich hoffe, Timo, du als Zuschauer hast es auch so empfunden.
Ja, definitiv. Also ich meine, also ganz speziell Rennen 2, da war ja wirklich alles dabei, was man sehen würde wollen. Natürlich gibt es so Phasen zwischendrin, da musst du irgendwie oder hoffst du ein bisschen, dass es ein bisschen mehr Action gibt, aber das gibt es in jedem Rennen. Aber in Summe ist das, was da passiert, schon extrem dafür, dass man eigentlich denkt, das sind Formelautos in Anführungszeichen, die da miteinander fahren, aber die sind sehr robust gebaut, das wissen die Jungs auch. Ich meine nicht nur, dass die auf einem Stadtkurs fahren, was heißt, von der Auslegung werden die Autos auch so ein bisschen konzipiert, dass Aufhängungsteile nicht zu leicht und zu dünn gebaut werden, dass man so einen Kontakt mit der Mauer auch mal überlebt. Und so fahren die Jungs aber auch untereinander, dass die sich auch tatsächlich das Leben, wie die beiden DS-Jungs, sich auch so schwer machen, dass sie sich ins Auto fahren und wissen, das Auto kann's, das hält's aus bis zum gewissen Grad. Aber was den Zweikampf betrifft, muss ich schon sagen, also entweder war der Teamchef unglaublich cool und wusste und hat sich darauf verlassen, was die machen, oder der hat sich nur nicht so voller Aufregung gezeigt, wie ich es vorm Fernsehen gemacht hätte oder habe, weil ich gedacht habe, Alter, ich würde euch die Eier rausreißen, wenn ihr meine Fahrer wärt. Also das war schon krass zum Anschauen.
Ja, aber ich glaube, das kennen die ja. Ich meine, die haben jetzt 6 Seasons hinter sich und oder jetzt nicht alle natürlich, aber die wissen schon, wie die Formel E abgeht. Und wenn man sich diese Season-Filme anguckt, die gibt's ja alle auf RAN.de zu sehen über diese ersten 6 Saisons, dann denkt man ja, okay, das sind die Highlights, die sind an alle zusammengeschnitten und dann hast du schon so einen Eindruck, wow, in der Formel E geht's ab. Aber ich finde dieses Rennwochenende, das man ja dann sozusagen das ganze Rennen mal komplett am Stück irgendwie sieht, diese beiden Rennen haben schon gezeigt, okay, da geht richtig die Post ab. Und ein Punkt, der mich auch sehr beeindruckt hat, während wir in der Formel 1 die ganz große Langeweile haben oder auch in der Formel in der DTM diesen Zweikampf am Ende hatten zwischen Nico Müller und René Rast, und davor das Jahr hatten wir auch Nico Müller gegen René Rast, 2 Audis gegeneinander, da haben wir oft drüber gesprochen, dass so ein bisschen auch die Marken untereinander, also sprich BMW und Audi, nicht ganz auf Augenhöhe unterwegs waren. Während Robin Freins im ersten Rennen, ich glaube sogar letzter wird, steht Robin Freins am Tag darauf auf der Pole Position. Das ist natürlich auch dem Qualifikationssystem geschuldet mit diesen 4 Gruppen, sprich die ersten müssen als erste in die Quali-Runde, die Strecke ist noch dreckig und dann die schlechtesten sozusagen dürfen dann fahren, wenn die Strecke schon ein bisschen sauberer ist und haben dann deutlich bessere Chancen. Erinnert mich so ein bisschen an das Draft-System im amerikanischen Sport, wo die schlechtesten immer die besten College-Spieler als erstes draften dürfen, aber damit hat man eben auch diese Chancengleichheit. Aber dass wir auf der einen Seite Robin Freins auf dem letzten Platz im Virgin haben im ersten Rennen und dann fährt der Pole und wird am Ende Zweiter, das ist halt auch geil. Und muss ich sagen, also die große Langeweile werden wir dieses Jahr in der Formel E nicht erleben, oder?
Nee, das siehst du, Matthias, weil ich es ja kommentiert habe, auch an Nick de Vries. Der hat ja bis zum freien Training Samstagmorgen alles gewonnen, alles dominiert, alle Sessions. Da gab es schon Artikel, oh mein Gott, droht in der Formel E auch eine ähnliche Mercedes-Dominanz wie in der Formel 1. So, und Robin Freins ist ein gutes Beispiel. Aber da musst du auch zurückgehen und dir angucken, warum sein Freitag vermasselt war. Sein Freitag war vermasselt, weil er halt eine Mauer geküsst hat. Und zwar in einer der flüssigen Passagen mit relativ hohem Tempo.
Du meinst den Samstag? Nee,
ich meine den Freitag. Er hat seinen Freitag vermasselt, weil er im freien Training sein Auto in die Wand gesetzt hat. Und dadurch ist sein Auto nicht fertig geworden fürs Qualifying, was er gar nicht bestritten hat. Und deswegen ist er dann halt im Rennen eine Nullnummer gewesen. Den Speed hatte Robin Freins schon vorher. Absolut. Er hat es nur übertrieben. Ja, und das gehört eben halt auch zu Formel E. Sein Problem am Freitag, am ersten Tag, war, er hat es übertrieben und hat eine Mauer mitgenommen und sich dadurch den ganzen Tag versaut.
Absolut. Nein, aber
den Speed,
aber ich bin dann aber auch bei ganz vielen anderen. Ich meine, guck dir bitte die Startaufstellung vom Samstag an und dann siehst du auf einmal Pascal Wehrlein ganz hinten, du siehst René Rast ganz hinten, du siehst Antonio Felix da Costa ganz hinten, du siehst den Wern da hinten. Alles Jungs, die normalerweise vorne mitfahren. Ich will nur damit sagen, diese Formel E, man kann das Qualifikationssystem irgendwie kritisieren und sagen, das ist unfair oder so, aber es bringt auf jeden Fall eins, es bringt wahnsinnig viel Spannung und es hat eben nicht die große Langeweile, dass ein Team da vorne wegfährt und alles dominiert. Das finde ich schon irgendwie als Fan, als Zuschauer echt geil.
Als Zuschauer gebe ich dir da recht, ja, aber ich meine, ich bin ja in der Rallycross-Weltmeisterschaft mit einem ähnlichen System unterwegs. Also da ist ja auch so, die Heats sind ja auch nach gefahrener Zeit erstmal mal ausgelost und dann fahren ja die Schnellsten quasi als Letztes in der besten Streckensituation bei der Rallycross-Situation, ist zumindest so. Oder dann wird es eben auch mal ausgelost und dann ist mal die Langsamsten als Letztes dran, damit die bessere Strecke haben, damit sich das Feld durchmischt. Das ist natürlich zum Zuschauen cool, weil plötzlich mal andere vorne sind, weil andere mal irgendwie gute Ergebnisse mitbringen. Aber ich sage euch auch eins, aus Fahrersicht kriegst du die Krise dann, wenn du weißt, zum Beispiel wie die Jungs von Freitag, die waren gut, die wissen, scheiße, Samstag muss ich hier als Erster auf die Strecke, wo die Strecke scheiße ist. Und dann hast du deine ganze Performance, dein ganzes Team, all das, was du vielleicht am Freitag gezeigt hast, wie gut du im Winter gearbeitet hast, weißt du, kannst du morgen wahrscheinlich nicht dazu führen, vorne zu stehen. Und das nervt dich natürlich als Fahrer schon und als Team auch. Aber zum Zuschauen natürlich geil.
Ja, das, also die Fahrersicht, Team kann ich verstehen. Eddie, sag du.
Timo, hast du völlig recht. Nur jetzt mal als TV-Konsument oder als TV-Kommentator in meinem Fall. Kommt ein Aspekt dazu, weil wir über Robin Freins gesprochen haben. Definitiv hat Robin Freins sich den Freitag selbst vermasselt.
Ja, okay, das ist was
mit seinem Crash, ja. Mit seinem Crash in die Mauer. Ja. Und dann haben die das Auto nicht fertig gekriegt. Bei Nico Müller zum Beispiel ist es was völlig anderes. Der hatte Donnerstag Geburtstag.
War dann voll fährt am der Freitag. Freitag oder was?
Nein, der war super am Freitag.
Nein,
der war super.
Nein. Pass auf, der war super. Der war Donnerstag schon gut. Der war dann auch am Freitag super. Aber ausgerechnet sein Teamkollege löst eine Gelbphase aus und betrifft ja nicht nur Nico Müller, sondern auch Nick Cassidy. Die fahren dann ihre schnelle Runde. Und lupfen dann auch in der Gelbzone, wo Sergio Sette Camara in der Wand stand. Und natürlich ist das eine schnellere Runde als die Runde davor und dann wird die gestrichen. Nur, das ist genauso ein bescheuertes Reglement wie die Tatsache, dass Jean-Éric Vergne und René Rast ihre Strafe kassiert haben am Samstag dann im Rennen, weil sie ihren zweiten Attack-Mode nicht auslösen konnten. Nur, den konnten sie auch nicht auslösen, weil da war ein Safety-Car draußen. Dann dürfen sie das nicht. Also da gibt es ein paar Reglementsfragen, die ich sehr, sehr fragwürdig finde. Und wir haben ja das tolle Interview von Matthias mit Nico gehört. Da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Und Daniel als einer der 69 Formel E Prix bestritten hat, hat das ja auch nochmal bestätigt. Da kann man nicht immer alle Reglementschritte so zu 100% nachvollziehen.
man muss es vielleicht kurz einordnen, Nico Müller hätte die Super Pole, also sprich das letzte Qualifying der besten sechs erreicht, ich glaube als Fünfter, ne? Oder als Vierter.
Genau, fünfte
und
Zeit.
Als Fünfter und ist dann eben zurückversetzt worden, beziehungsweise aus der Super Pole rausgenommen worden, musste dann, glaube ich, von 22 starten oder so, ne? Aufgrund dieser Gelbsituation.
Genau, die haben...
Und die haben ihm die Runde gestrichen und damit war er 22. Genau. Das ist natürlich eine beschissene Situation und er hat dann zu mir im Interview gesagt, ja, ich könnte hier kotzen und ich gehe jetzt gleich zur Rennleitung, darf ich aber gar nicht hin wegen Corona, so eine Scheiße und so. Den Frust kann man dann schon nachvollziehen. Das heißt, dass der aus Rennfahrersicht, Timo, und da versuche ich mich natürlich auf eure Stühle zu setzen, dass dieses Qualifying-System aus Rennfahrersicht auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie unfair ist, weil der Rennbeste des Tages davor oder des letzten Rennens wird in Anführungsstrichen bestraft, weil als Erster, als Straßenfeger raus muss und die Strecke sauber machen muss. Also das ist ja schon irgendwie auch, das ist ja schon auch irgendwie so ein bisschen bekackt. Das ist so ein bisschen wie Robert Lewandowski macht irgendwie zwei Tore und im nächsten Spiel binden sie ihm die Schnürsenkel zusammen, damit er nicht ganz so schnell laufen kann. Ne?
So sieht es nämlich aus, weil du hast natürlich in dem Moment die echte Performance des Teams, des Fahrers, des Autos damit beschnitten und machst eine künstliche Spannung ins System. Es ist natürlich ein Geben und Nehmen. Wir als Konsumenten, wenn man zuschaut, finden es geil, weil dann schnelle Autos wahrscheinlich weiter hinten oder im Mittelfeld mal stehen und die den Drang im Rennen nach vorne haben werden tendenziell. Aber wenn du als Team oder Fahrer da sitzt, dann könntest du natürlich in den Stuhl beißen. Es ist natürlich nicht so richtig geil, aber die Situation mit Nico Müller nochmal angesprochen, die ist natürlich ein bisschen eine andere Situation. Er musste ja nicht zu früh auf die Strecke oder hat da einen Nachteil, sondern der hat den Nachteil gehabt, weil sie ihm die Runde gestrichen haben, weil er in dem letzten Sektor, wo gelb war, ja quasi seine Bestzeit mitgefahren ist, obwohl dieser Sektor, wie man, ich weiß, kenne die Daten nicht, aber es hieß ja, die haben gelupft da und da werde ich zum Beispiel als Rennfahrer, sage ich, da sollte man im Sinne des Angeklagten gucken, wo die Referenz Sektorzeiten zu anderen Autos sind und dann sagen, hey, der war, hat da gelupft, der ist dann ein Zehntel zwei langsamer gewesen in dem letzten Sektor, damit lassen wir ihm die Zeit quasi so stehen, damit wäre er weiter gewesen und wir streichen sie ihm nicht. Es gibt natürlich im Reglement ein paar Dinge, die sind einfach gesetzlich so festgehalten oder reglementstechnisch so festgehalten und du hast als Sportwart manchmal oder Rennleiter gar keine andere Wahl, als das durchzuziehen, weil es eben so geschrieben steht. Was dann immer fair ist, ist eine andere Frage, aber ja, ist leider so in der Sache mit dem nicht aktivierten Attack-Mode, da muss ich ein bisschen dagegen sprechen, muss ich sagen, weil das ist immer eine Strategiefrage, das ist immer eine Frage des Risikos, was man nimmt, das ist das gleiche, in der DTM hatten wir es mit dem Boxenstoppfenster, wenn du einfach deinen Boxenstopp schon früh abgesessen hast und dann kommt ein Safety-Car, bist du auch gelackmeiert, das sind halt Sachen, die entscheidest du, das ist ein Geben und Nehmen, das ist ein Risiko, das kalkuliert man vorher und gerade bei so einem Rennen, wie es bei der Formel E ist, auf dem Stadtkurs, da wird natürlich das Risiko, dass viele Unfälle, viel Safety-Car-Risiko da ist, großgeschrieben. Das muss man einfach in seiner Strategieüberlegung mit dem Hinterkopf haben.
Hundertprozentig. Ich würde aber gerne noch einen Punkt zu Nico Müller machen, weil er letzte Woche bei uns im Podcast hier zu Gast war. Nico Müller, finde ich, ist für mich die Überraschung des Wochenendes, ist übrigens mein Top des Wochenendes, weil der mich wirklich in diesem Auto, wo wir alle gedacht haben, naja, der fährt da irgendwo mit, wirklich ein richtig gutes Wochenende hatte. Hätte man die Runde nicht gestrichen am Freitag, wäre er in der Super Pole gewesen und er hat am Samstag im Qualifying zweimal Purple in Sektor 1 und 2 gefahren, sprich war am schnellsten, macht einen kleinen Fahrfehler, kommt von der Idealie in den Dreck ab. Die Strecke in Saudi-Arabien alleine durch den Wüstensand natürlich relativ rutschig, hat dadurch ein paar, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5 Zehntel locker verloren, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ist aus dem Tritt gekommen. Also ohne diesen kleinen Fahrfehler wäre dieser Mann wieder um die Pole Position mitgefahren. Also deswegen ist für mich Nico Müller das absolute Top des Wochenendes, hat hervorragend performt und mich hat das für ihn richtig doll gefreut.
Ja, gebe ich dir völlig recht, Matthias, weil ich habe es ja kommentiert. Und
nicht dein Hunde Ernst, Eddie. Die, aber jedes Mal, wenn Hunde, du jetzt sagst, dass du was kommentiert hast, saufe ich einen, versprochen.
Okay, alles klar. Können wir ja als Trinkspruchspiel einführen. Nein, also die Runde war super und die Performance, ich erinnere mich auch noch gut, was Nico vor einer Woche bei uns im Podcast gesagt hat. Jeder Punkt ist für mich ein Riesengewinn und mich hat es dann ungeheuer gefreut, dass er am Samstag dann wirklich gepunktet hat. Das Team scheint ganz gut gearbeitet zu haben über den Winter. Das ist ja nicht vergleichbar, das Dragon-Penske-Team, für das er fährt, wie eine Werksmannschaft wie Audi, Mercedes oder Porsche. Das ist ja schon eine andere Nummer. Aber Nico und sein Teamkollege haben das sehr, sehr gut rübergebracht. Und ich habe mich auch tierisch gefreut, dass er dann nach dem Verkorksten. Auch Nico war ja am Freitag in der Mauer, hat sich dadurch auch so ein bisschen den Freitag vermasselt, plus die Strafe. Aber ja, er hat dann gepunktet letztendlich und das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist unser Vize-Champion aus der DTM, der holt seine ersten Formel-E-Punkte überhaupt.
Ach so, ja, echt?
Überhaupt. Genau, genau.
Der hat noch nie vorher gepunktet.
Keinen einzigen Punkt. Der ist letztes Jahr, haben wir darüber gesprochen.
Keinen einzigen Punkt.
Der ist ja ganz gut, der ist ja okay gestartet, ich sag mal zwischen 12 und 14 und da in Saudi-Arabien damals und in Santiago, glaube ich. Und dann ist der ja in Berlin, ist der ja gefühlt permanent Letzter gewesen.
Das stimmt.
Habe ich ja letzte Woche darauf angesprochen. Ne? Und insofern hat mich das wahnsinnig gefreut und das war echt richtig geil. Deswegen, ich lege mich schon mal fest, wenn wir zu dritt sind, machen wir unsere Tops und Flops, nehme ich an. Für mich ist, es gibt einige Top-Kandidaten, René Rast zähle ich auch noch mit dazu, Nick de Vries genauso, das ganze Mercedes-Team bei der Formel E, aber für mich ist der Top irgendwie Nico Müller, weil das war für mich die größte Überraschung.
So, dann mache ich jetzt auch mal direkt meinen Top. Meine Tops sind die Kollegen
Tops.
Matthias Killing,
oh.
Ja, Tops, weil es vier Personen sind. Matthias Killing, Lisa Hofmann, unser Kameramann Sam und vor allen Dingen der das alles zusammenhalten musste, Kai Salzmann. Weil als ich dann fertig war mit Senden und dann so ein bisschen mit Daniel Abt zusammen in München im Studio das Internet gecheckt habe und dann diese Bombengeschichte aufkam, habe ich fürchterliche Angst gehabt und deswegen meine Tops ist die Vorort-Crew in Riyadh. Du, Matthias, Lisa, Kai und der Sam, Wahnsinn.
Gib
ich habe jede Sekunde mit euch mitgefiebert, mitgezittert.
Ja.
Ihr habt mir so unendlich leid getan und dann kommt ihr noch zum Flughafen irgendwann.
Pass auf, lass mich ganz kurz für alle
Muttersport erfahrt erstmal, dass ihr da rumhängt.
Lass mich kurz, gib mir eine Minute, um das zu erzählen, ganz kurz. Also es gab die Situation direkt nach der Siegerehrung, weil das ist natürlich auch durch die Presse gegangen und gestern auch dann, ich glaube, die Formel E hatte in Deutschland eine große Presse wie noch nie aufgrund dieses Raketenangriffs. Das war eine Rakete aus dem Jemen, das weiß man, die von der saudischen Luftabwehr unmittelbar nach der Siegerehrung über Riyadh für uns mit dem bloßen Auge sehr deutlich erkennbar. Wir dachten zuerst, das ist ein gehört zum Feuerwerk, weil diese vier Leuchtkörper in den Himmel schossen und man sah die sehr deutlich und es gibt ja auch das Video im Internet veröffentlicht, unter anderem auch auf ran.de und dann kam dieser Feuerball am Himmel und da wussten wir, okay, das sind Luftabwehrraketen, das sind so Bilder, die hat man bisher nur aus dem Fernsehen, aus dem, ich sag mal, Irakkrieg oder so gekannt, wobei das da natürlich deutlich häufiger war und in dem Fall war es nur eine Rakete. Wir wissen auch nicht, ob diese Rakete der Formel E galt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der saudische Kronprinz auf dem Gelände, auf dem Formel E-Gelände war. Ich habe den auch gesehen, wie er durch die Startaufstellung gelaufen ist, da mit 47 Bodyguards. Aber es ist eine reine Mutmaßung, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist diese Rakete abgefangen worden. Dazu muss man sagen, dass es relativ häufig wohl zu solchen Angriffen von Rebellen beziehungsweise diesen Houthi-Rebellen aus dem Jemen in Richtung Saudi-Arabien kommt. Das haben wir da erst auch erfahren oder haben uns darum erst auch gekümmert. Oder aus dem Irak kommt das auch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten keine Angst, wir hatten auch keine Sorge. Trotzdem ist das im ersten Moment ein komisches Gefühl. Die saudische Luftabwehr gehört zu den besten Luftabwehren der Welt. Ist angeblich sogar die beste Luftabwehr der Welt. Kann ich nicht beurteilen. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir keine Angst im eigentlichen Sinne gehabt haben. Wir haben unseren Job zu Ende gemacht, haben unsere Sachen gepackt und haben dann die Anlage dort verlassen und sind ins Hotel gefahren, haben uns noch groß was zu essen bestellt gemeinsam und sind dann zum Flughafen gefahren, ohne zu schlafen, um 8 Uhr morgens die Maschine nach Frankfurt zu besteigen. Aufgrund aber dieses Raketenangriffs war zwischendurch der Flughafen gesperrt und der Luftraum gesperrt und unsere Maschine ging dann nicht 8 Uhr morgens, sondern 19 Stunden später um 2.30 Uhr in der Nacht. Und diesen Tag haben wir dann am Flughafen verbracht. Das war okay, ist natürlich eine ewig lange Warterei und immer wieder verbunden mit, kommt die Maschine wirklich und fliegt die Maschine wirklich? Irgendwann ist sie dann geflogen und wir sind 3 Uhr in der Luft gewesen und waren dann heute Morgen, sprich wir zeichnen jetzt gerade Montagabend, was haben wir, 22.30 Uhr, sind also heute Morgen in Frankfurt gelandet, dann weiter nach Berlin, schlussendlich war ich jetzt mittags zu Hause. Die anderen waren auch mittags zu Hause und es war eine lange Odyssee, eine lange Reise verbunden mit dieser kurzen Angst. Aber ich kann euch eins sagen, wenn du da vor Ort bist und wir haben ja eure SMS bekommen, eure Gedanken waren ja bei uns, das hat uns auch sehr gefreut, aber du bist in dieser Situation vor Ort und du funktionierst einfach und du versuchst die Ruhe zu behalten und du sagst, du kannst eh nichts ändern, also mach deinen Job zu Ende, begib dich so gut du kannst in Sicherheit in dein Hotel und dann sieh zu, dass du zum Flughafen kommst oder irgendwie aus dem Land kommst. Ohne Hektik, ohne Panik. Oh. So war es bei uns.
Aber Matthias, du kannst dir schon vorstellen, wie wir dann, ich habe dann mit Daniel, mit Andrea Kaiser, mit Alex Wölfing, unserem CVD Motorsport, mit Veronika Mittermüller, unserer Leiterin der Sendung, nach der Sendung zusammengesessen. Und da hatten wir ja erstmal dann den Schock zu verarbeiten mit dem Alex Lynn-Unfall.
Da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt.
Ja, der nicht so richtig aufgelöst worden war im World Feed, wo ich total sauer war als Kommentator, was ich dann so eben noch verbal in die Zusammenfassung gekriegt habe. Aber du kannst dir ja natürlich vorstellen, wenn wir dann da zusammensitzen und dann kriegen wir, nachdem wir uns schon über diese Alex Lynn-Nummer tierisch aufgeregt haben, kriegen wir dann noch on top auf einmal eine WhatsApp.
Ja, klar.
Bombenangriff auf Riad und unsere vier Kollegen sind da vor Ort. Ich weiß nicht, Timo, wie du das alles so mitgekriegt hast. Ich erinnere mich an den Textverkehr in diversen Gruppen von der letzten Nacht, weil du musst ja in 4 Wochen auch nach Saudi-Arabien. Aber das war schon ein Schock, ne?
Ja, also ich meine, sowas willst du nicht hören, nicht lesen, vor allem nicht, wenn dein Umfeld, dein engeres Umfeld, in Anführungszeichen, Arbeitskollegen vor Ort sind und da gerade probieren, irgendwie ein Rennen zu fahren oder beziehungsweise zu berichten. Und ich kann nur sagen, wo das Video auch bei uns in der Gruppe dann recht schnell da war, wie in der Luft quasi da diese Explosion, diese Raketen, die dann abgefangen, das ganze Thema abgefangen haben, dann zu sehen war, war ich schon geschockt, weil das war schon nicht ganz reell, dass, wie du es gesagt hast vorher, Matthias, sowas kennst du aus Nachrichtensendungen, dass irgendwo Angriffe sind, aber du bist nie emotional damit so krass verbunden, aber jetzt war das sehr unangenehm. Ja, und wie du sagst, Eddie, in 3 Wochen, am 25. oder 3,5 Wochen bin ich auf dem Weg darunter. Aber wie du auch gerade eben gesagt hast, Matthias, man sagt, es ist das beste Abwehrsystem, was es so gibt auf der Welt. Ob das dann stimmt, ist eine andere Frage. Aber der Gedanke im Kopf, dass da sowas tagtäglich in Anführungszeichen passiert, ist nicht so richtig cool. Stimmt schon.
Es ist ja ein Konflikt. Es ist ja ein Konflikt zwischen mehreren Parteien, der da unten im Nahen Osten ja nun seit Jahrzehnten herrscht. Ich glaube, wir hier haben den Überblick über die Tagesschau oder irgendwelche Nachrichten, die wir gucken. Das heißt, wir haben so wirklich gar keinen Überblick. Man muss sich da schon relativ tief reinlesen, was da eigentlich los ist, um das auch zu verstehen. Wir haben das dann übrigens auch gemacht und haben versucht auch, klar, wenn du auf einmal unter diesem ganzen Konstrukt, sage ich mal, oder darunter stehst, während am Himmel oben diese Rakete abgeschossen wird, dann interessiert dich natürlich im zweiten Schritt dann auch, also im ersten Schritt interessiert dich, okay, wo bin ich hier in Sicherheit und zweitens, oder bin ich es überhaupt und zweitens, was ist hier eigentlich los? So, und es ist ja
ich habe ein bisschen überlegt, was war denn von eurem Gedanken her so euer sicherer Platz? War das das Hotel? Also ich würde ja vom Bauchgefühl sagen, geh zum
Hotel.
Flughafen. Ich gehe also
nee, vom, Hotel.
Weißt du, so weg von
Hotel.
Hier so
nach dem Hotel. Hotel. Also ja, Hotel war für uns sicher, weil das Hotel war am Stadtrand und wir haben gedacht, okay, unser kleines Courtyard Marriott Hotel, da wird nichts passieren, also eher am Flughafen oder eher an der Event Location, das war unser erster Gedanke. Okay. Und deswegen haben wir gesagt, lasst uns die Sachen packen, in aller Ruhe, jetzt auch keine Hektik machen und Lisa hat auch noch ihre Sachen zu Ende geschnitten und hat ihren Kram zu Ende gemacht und dann sind wir erstmal zum Hotel gefahren. Wir haben dann ehrlich gesagt mit Galgenhumor agiert. Wir haben uns riesige arabische Fressplatten bestellt. Sam, unser Kameramann, spricht fließend Arabisch, der hat da irgend so einen Lieferservice aufgetan und dann haben wir nachts um 2 haben wir Shawarma-Platten, hieß das, Shawarma-Platten gefuttert mit Knoblauch ohne Ende und haben uns unsere Bauhelme, die wir von der Formel E bekommen haben, genau, das ist es ja, selbst über einen Podcast und dann haben wir so Baumhelme gehabt und dann haben wir irgendwie Bauhelme aufgesetzt und haben die brauchte man irgendwie für die Formel E da bei den Aufbautagen noch und dann haben wir gesagt, wir sind sicher und also du agierst dann mit Galgenhumor und haben euch ja allen diese Fotos geschickt. Und haben die auch gepostet und so.
Ja, das geht dann das bis zu dem Zeitpunkt, wo du es wirklich dann am eigenen Körper erlebst, glaube ich, ne? Es geht so, bis zum gewissen und Punkt, den habt ihr ja Gott sei Dank wahrscheinlich nicht gehabt, ne?
Und den, genau, und den haben wir nicht gehabt und deswegen kommst du da mit Galgenhumor. Und dann sind wir auch mit einem relativ sicheren Gefühl zum Flughafen gefahren. Also keiner von uns hatte Angst im eigentlichen Sinne, sondern wir waren alle so ein bisschen in Sorge, was ist hier los, haben aber über die Nacht auch viel gelesen und haben dann festgestellt, das scheint hier öfter zu passieren. Insofern war es okay. Ich glaube aber, wenn man in Deutschland sitzt und weiß, das eigene Team, die Freunde, die Kollegen sind da unten, macht man sich, glaube ich, mehr Sorgen als wir in der Situation, wo wir es erlebt haben, weil du kommst in wie so eine Art Funktioniermodus. Ja? Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, wenn du da unten bist, kommt automatisch ja auch die Frage, wie weit darf eigentlich der Sport gehen? Wie weit darf eigentlich eine Formel E, eine Formel 1, eine Fußball-Weltmeisterschaft und so weiter gehen? Ich sag mal, mit solchen Staaten, wo eben diese Dinge passieren. Ich kann das jetzt gar nicht, ich will das auch nicht bewerten, wer da was macht. Aber muss das sein, dass der Sport in diese Länder geht, weil da eben wahnsinnig viel Geld zu verdienen ist? Die Frage haben wir natürlich auch diskutiert.
Ja, Matthias, und da grätsch ich mal rein, weil ich habe ja heute eigentlich vorgehabt, für den Podcast nochmal ganz kurz über MotoGP auch zu sprechen, weil Valentino Rossis Petronas-Team heute vorgestellt worden ist mit den neuen Farben, mit der 46 auf der Petronas Kunyamaa. Und die haben jetzt, und das ist ja nicht weit weg von Saudi-Arabien, wo du gerade warst. Also du warst in Riyadh und die MotoGP-Herren haben jetzt einen Doubleheader vor sich, plus Test davor in Katar. Das heißt, diverse Menschen aus dem MotoGP-Fahrerlager werden 4 Wochen am Stück in Katar sein. Und das ist ja auch die arabische Welt. Deswegen gehen da ganz, ganz viele Gedanken bei mir im Kopf rum. Und ich sage dazu meine Meinung, auch weil ich weiß, dass mein Freund Timo Scheider, den ich oben rechts im Bild nachdenklich sehe, ja in 3 Wochen in seiner neuen Funktion bei der Extreme E auch nach Saudi-Arabien muss, was ich dann wiederum aus München kommentieren muss. Ja, meine Meinung ist da relativ klar. Also man muss da irgendwann mal die Kohle Kohle sein lassen und darf das nicht alles mitspielen. Das ist natürlich logisch. Ich sage nur Stichwort Khashoggi, kann man im Internet googeln. Die Saudis versuchen sich natürlich, und das wird ja auch noch die Formel E, Formel 1 in diesem Jahr betreffen. Also Formel E war jetzt der Auftakt, dann kommt Extreme E und dann kommt irgendwann Formel 1. Die kaufen sich den Sport. Warum ist die Formel E am letzten Wochenende in Riyadh, in Diriyah mit euch am Start gewesen? Warum? Ja, warum ist ganz einfach zu erklären. Weil die das bezahlen. Weil die sich irgendwie so versuchen, ein positives Image zu erkaufen. Das kann man aber ja als Journalist nicht gut
heißen. Ja, aber was müssen wir machen? Aber Eddie, was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Aber was müssen wir machen? Dann müssen wir es boykottieren. Dann müssen wir eigentlich hingehen und sagen, wir berichten da nicht drüber. Fickt euch. Sorry, wenn ich das so drastisch
ausdrücke. Aber ganz im Ernst, wir haben ja das Problem hier in Europa oder beziehungsweise hier, dass der Veranstalter mit so einem Rennwochenende gar nicht mehr schafft, so ein Rennwochenende zu finanzieren über die Zuschauer, die es da gibt und über die Partner und Sponsoren, die leider nicht mehr da sind. Das heißt, zwangsläufig, wenn du so eine Meisterschaft machen willst, musst du dahin gehen, wo ein Geld noch ist, wo sich Leute das leisten können, so eine Veranstaltung durchzuziehen, mit oder ohne Zuschauer. Und wenn wir einen Veranstalter hier in Deutschland, frag mal Hockenheimring, frag mal die Nürburgring GmbH, die können sich das nicht leisten, ein Formel-1-Rennen auszutragen, was normal volle Hütte ist für die, weil sie es nicht mehr rechnet, weil sie es nicht zahlen können. Und dann bist du gezwungen, als Veranstalter oder als Serienveranstalter irgendwo hinzugehen, wo es jemand sich leisten kann. Punkt. Ist leider so.
Zu welchem Preis?
Habt ihr völlig recht. Und das ist meine Frage. Zu welchem Preis?
Das muss man tatsächlich
kein Verhältnis. Da gebe ich euch beiden vollkommen recht.
Ich erinnere mich an meine Gedankengänge. Ich bin ja dann, elektrisch unterwegs gewesen.
Sag mal, was ist denn eigentlich los bei euch beiden? Beide eine Flasche Wein da und ich trinke hier Wasser. Was ist eigentlich falsch bei mir, ey?
Ich habe hier eine schöne Pulle Wein. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, schön.
Ich habe gerade, Eddie hat sich auch eine aufgemacht und ich sitze hier mit der Flasche Wasser. Ja.
Leute, wir haben 22.34 Uhr. Ich weiß, was ich für Tage hinter mir
darf
habe.
Darf man das ja wohl.
Sorry.
Nee, jetzt mal wieder ernsthaft, Matthias.
Ja, erzähl.
Also ich bin dann nach der Sendung, einfach weil das wirklich auch ein sehr frustrierendes Ende war, mit dieser Meldung dann, dass meine Lieblingskollegen in Gefahr sind.
So machst du gerade die Pulle Wein an oder was? Machst du gerade die Pulle Wein auf oder Eddie, wo bist du?
Nee, ich bin schon
da. Ich glaube, der mag euch.
Ja, ich weiß. Also,
ich habe einfach Schiss gehabt um euch. Ich habe Angst gehabt
Nein,
um euch.
Nein, nochmal, absolut. Meine Mutter hat mich auch angerufen und hatte auch totale Angst und so. Ich habe gesagt, Mami, wenn ich mir keine Sorgen mache, brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Das gilt für dich auch, Eddie.
Ja, das stimmt ja. Und wir haben ja, glaube ich, auch noch telefoniert. In der Nacht. Ich war auf der Rückfahrt. ja, was dann alles noch, Rückreise und so, okay, sowas kann mal passieren. Das war ja eher ein logistisches Problem. Aber die Frage ist ja trotzdem, müssen wir, da frage ich Timo als erstes, als Sportler, müssen wir da wirklich alles mitmachen? Ist es tatsächlich so? Also so ein bisschen Zweifel habe ich da schon.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also es gibt natürlich, und es muss auch Grenzen geben. Aber die Frage ist, wann traut man sich, den Mund aufzumachen? Und wann ist die eigene Sicherheit so gefährdet, dass man den Mut hat, als Team, als Hersteller zu sagen, gerne könnt ihr da fahren gehen, wir nicht. Ja, da sind auch da 1000 Verträge im Hintergrund mit Partnern, Sponsoren, Hersteller und so weiter. Aber natürlich ist man jetzt an einem Punkt und jetzt haben wir es live gesehen. Ich habe es live miterlebt, wenn man vor Ort ist und über einem eskaliert sozusagen, dann ist es ein Punkt erreicht, wo ich sage, schön ist anders auf jeden Fall. Und da muss man wirklich drüber nachdenken, ob man als Veranstalter da hingehen muss. Und ob das.
Wir sind ja relativ schnell in der gleichen Diskussion, was die Fußballweltmeisterschaft angeht. Diese politische Diskussion, ja, 2022, genau, in Katar, das wird ja genauso kommen. Menschenrechte, unter welchen Bedingungen sind die Stadien gebaut worden, das alles wird seit Jahren diskutiert. Das wird dann auch nochmal zur WM irgendwie diskutiert. Völlig klar. Also, das ist so eine grundsätzliche Frage, glaube ich. Kannst du dir als Staat, wie Saudi-Arabien, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wie Katar, Bahrain, wie sie alle heißen, kannst du dir mit Geld alles kaufen? Kannst du offensichtlich. Es gibt nämlich immer den einen, der es gibt. Es gibt aber eben den anderen auch, der es nimmt.
So. Matthias, gebe ich dir völlig recht. Im Moment sieht es so aus, als wenn das so funktioniert, weil ich kann dir das aus meiner geliebten MotoGP-Serie sagen. Da sind die Kataris ja auch seit etlichen Jahren aktiv. Mit unserer geschätzten Kollegin Andrea Kaiser habe ich den ersten überhaupt in Doha, in Katar stattfindenden MotoGP-Event damals präsentiert für Sport 1. Das sieht im Moment tatsächlich verdächtig so aus. Und da ist aber bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem letzten Wochenende so ein bisschen eine emotionale Grenze erreicht, wo ich einfach mich frage, muss man das alles machen? Und zwar, ich schildere dir einfach meine emotionale Situation. Ich sitze mit Daniel Abt und Andrea Kaiser in dem Studio in München, wunderschönes Studio. Wir berichten das erste Mal über die Formel E, Weltmeisterschaft. Alles gut. Sendungen laufen super. Und dann hast du auf einmal Angst um deine vier Kollegen in Riad und fährst nach Hause.
Klar.
Und ganz ehrlich, ich habe ein total geiles Gefühl gehabt nach der Sendung, weil ich happy war, dass die Übertragung gut gelaufen ist, dass wir das rüberbekommen haben. War ja auch mein erstes Formel-E-Rennen. Also ich war total glücklich. Und dann machst du dein Handy mal kurz auf, bei einem Ladestopp, muss ich ja in meinem Fall sagen, und liest auf einmal, dass meine Kollegen eine saudi-arabische Abwehrrakete am Himmel über dem Paddock gesehen haben, der eine Attack-Mode-Rakete von irgendwelchen Terroristen gesehen hat, über dem Fahrerlager. Also für mich war das ein Stimmungskiller. Und ich habe die ganze Rückfahrt über 750 Kilometer an nichts anderes gedacht, außer daran, Hauptsache, die kommen da so schnell wie möglich so, und sicher.
Eddie, und jetzt sage ich dir mal was. Für uns vor Ort, die diese vier Raketen am Himmel gesehen haben, die den Feuerball gesehen haben, wie die jemenitische, wahrscheinlich, Rakete explodiert. Wir haben das gesehen, wir haben darauf reagiert, wir haben alle relativ ruhig reagiert. Ich sage dir, weißt du, was für mich der Stimmungskiller war? Für mich war der Stimmungskiller, dass ich an dieser Strecke stehe, quasi im Bereich der Siegerehrung zum Ende der Sendung noch ein kurzes Analysegespräch mit Christian Danner mache und nicht weiß, dass Alex Lynn sich im Mahindra auf den Kopf gedreht hat und deswegen das Rennen abgebrochen worden ist, sondern wir dachten ja, das Rennen ist abgebrochen wegen dieses Unfalles von Maximilian Günther und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer der andere war, Mitch Evans oder so.
Tom Blomqvist.
Oder Blomqvist oder was, genau. So, das war ja unser Gedanke. Die kriegen die Autos da nicht weg und deswegen wird jetzt kurz vor Schluss das Rennen abgebrochen. Warum kriegen wir das nicht mit? Ich lese heute in allen Kritiken irgendwie tolle Sat.1-Übertragung, aber Sat.1 muss noch daran, aber warum hat man das denn nicht gesehen? Und ja, es könnte, hey, wir stehen vor Ort. Es wurde uns komplett verschwiegen. Das World Feed, sprich also die Weltregie, die das Rennen abbildet, was wir als Sat.1 sozusagen einfach nur nehmen, hat es halt nicht gezeigt. Am Ende hieß es, es hätte keine Kamera gegeben, weil irgendwie die Kamera war schon aus oder irgendeine Ausrede gab es. Ja, es wurde einfach nicht gezeigt. Warum wurde es nicht gezeigt? Das habe ich ja mittlerweile herausgefunden. Es wurde nicht gezeigt, ja, das, weil das Auto auf dem Kopf lag und sich Alex Lynn, der Fahrer von Mahindra, sich nicht bewegt hat. Und der erste Gedanke der Kollegen in der Regie war, der ist tot. Und deswegen hat man entschieden, um die Panik, Negativschlagzeile und so weiter, es einfach nicht zu zeigen. Das heißt, bis nach Rennende wussten wir vor Ort stehend, wir haben ja auch nur einen Monitor, am Ende gucke ich auch nur auf den Monitor, nicht, was da passiert ist, was am Ende des Tages zum Rennabbruch geführt hat. Und dann hörst du dir natürlich an, okay, das haben aber die Reporter von Sat.1 oder wie auch immer, das hat der Kommentator, Eddie Mielke, das haben die ja gar nicht gesagt. Warum nicht? Weil wir es einfach fucking, sorry, wenn ich so wütend sage, nicht wussten. Das war für mich der viel größere Frust dieses Wochenendes.
Ja, gebe ich dir recht. Das ist bei mir so ein bisschen ein Flow. Ich schildere dir meine Situation. Ich kommentiere das Rennen zu Ende. Wir wussten nicht, warum hinterm Safety Car beendet wurde. Es gibt zwar Stimmen, die behaupten, man hätte es sehen können. Es hätte rote Mahindra-Teile von Alex Lins Auto auf der Startzielgeraden geben können. Aber die Unfälle, Maximilian Günther mit Tom Blomqvist und eben Alex Lynn, der auf einen ziemlich strange auf der Geraden rumzackenden Mitch Evans aufgefahren ist und dann abgehoben ist wie ein Flugzeug, die überschnitten sich zeitlich. So, und das, was du gerade beschrieben hast, ging mir in München ja noch viel schlimmer so, weil ich musste danach die Zusammenfassung machen. Und Daniel Abt hat in dem Moment, als wir runter waren vom Sender mit der eigentlichen Übertragung, entdeckt, Alex Lynn, also ein Mahindra-Twitter-Post, glaube ich.
Ja, es kam über Twitter, genau, das war das Erste, was kam. Es kam über Twitter.
Alex Lynn ist stabil und da guckt Daniel mich an und fragt mich ganz kurz, bevor ich die 4-minütige RAN.de-Zusammenfassung vertonen wollte und guckt mich an und fragt mich, Alex Lynn, hast du irgendwas von Alex Lynn mitgekriegt? Ich sage zu Daniel, nee, natürlich habe ich nichts von Alex Lynn mitgekriegt. Und da kommen wir zu einem Punkt, da sage ich dann, ist okay, wenn der Regisseur sich entscheidet, der Unfall war so dramatisch, war der schlimmste Unfall ever in der Formel-E-Historie, sind wir uns einig, mittlerweile gibt es ja die Bilder. Alles andere ist gelogen. Sie hätten uns als über die Sportart berichtende Medienkollegen, sie hätten uns mindestens mal mit einer Grafik oder irgendwas informieren müssen.
Eddie, entschuldige, wenn ich unterbreche. Sie hätten alle informieren müssen. Den englischen Kommentatoren von Formel ETV, den anderen Kollegen aus, was weiß ich wo, Indien, wo die überall. Keiner wusste das. Wir standen alle bei der Siegerehrung und haben wie die Deppen geguckt und haben gesagt, was ist denn da los?
Also das ist auch übrigens mein Flop des Wochenendes, weil ich als Konsument vorm Fernseher die Weltregie plötzlich das Rennen hinterm Safety Car abbricht und denkst, Alter, was ist denn jetzt falsch? Du wusstest als Zuschauer, Konsument vorm Fernseher ja überhaupt nicht. Der erste Gedanke ist natürlich, was hat denn Sat.1 jetzt hier gemacht? Aber ich wusste natürlich, Weltregie, das ist nicht unser Bild von Sat.1. Aber der Moment hat mich richtig abgefuckt, muss ich sagen. Also das war ein Ende, das wünscht sich keiner, weil du bist so alleingelassen und plötzlich kommt was weiß ich für eine Sendung hinten dran und du stehst da und musst erstmal ins Internet gehen und gucken, wo du Informationen herkriegst. Also das war ein
Timo, wir wussten es nicht. Ich schwöre dir. Ich meine, du weißt selber, wie das vor Ort läuft. Wir sitzen an einem Monitor und gucken das Rennen. Wir sitzen ja nicht in der Rennleitung, wo wir einen Überblick über alle 64 Kameras oder was haben, sondern wir gucken ja selber an einem Monitor und sehen das Weltbild. Und es gibt eine aktive Entscheidung aus der Weltregie, offensichtlich, das nicht zu zeigen. Und das ist auch mein Flop. Und ich kritisiere das zutiefst, weil am Ende ist es ja für mich wie eine Art Zensur, ja, die gemacht wird im Sinne von, berichtet bloß nicht über das Schlimme oder wie auch immer, wir wollen keine negativen Schlagzeilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da wird ja meine journalistische Ethik in mir irgendwie, da kotze ich innerlich, weil das kann doch nicht wahr sein. Es ist ja eine Frage, wie geht man damit um? Wie ordnet man das ein? Wie spricht man darüber?
Matthias, ganz kurz nochmal. Ich habe ja mit Daniel im Studio gesessen und wie gesagt, wir haben es wenigstens geschafft, im Nachgang dann bei der Zusammenfassung, bei den Highlights, die ich dann danach immer vertone, da wussten wir das, da hatte Daniel, der ja auch ein Social Media Fuchs ist, das rausgefunden, offensichtlich ist was passiert mit Alex Lynn. Mehr wussten wir nicht. Deswegen konnte ich diese Zusammenfassung wenigstens damit beenden, dass es einen weiteren Unfall gegeben hat, den die Fernsehkameras nicht eingefangen haben und deshalb das Rennen unter roter Flagge abgebrochen worden ist.
Ja, Eddie,
aber wie bitter ist das denn? Wie bitter ist das denn?
Jetzt sitzt du aber
kolossal auf die Palme gebracht.
Eddie, jetzt sitzt du aber 4000 Kilometer entfernt in München. Ich stehe 300 Meter davon entfernt und kriege es nicht mit.
Und du weißt es trotzdem nicht.
Ich kriege es trotzdem nicht mit. Und am Ende wird ja gesagt, wieso kriegen die das da nicht mit? Wir kriegen es einfach nicht mit. Es ist uns verschwiegen worden. Ich bin dann zu dem TV-Verantwortlichen gerannt, unserem Ansprechpartner, und habe gesagt, was macht ihr? Was ist hier los? Warum weiß ich das nicht? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann kriegte ich als Antwort, wir wussten nicht, ob der tot ist oder nicht. Punkt. Ich kann das ja verstehen. Es ist aber eine Frage, wenn diese Info kommt. Es ist ja eine Frage, wie man damit umgeht. Macht man daraus einen Sensationsjournalismus oder berichtet man anhand der Fakten, was gerade passiert? So, und
nee, das aber man macht mindestens, wenn man dann so ein Rennen hinter einem Safety Car beendet, man macht mindestens eine Grafik. Es hat einen zweiten Unfall gegeben, den wir nicht im Bild hatten, mit Alex Lynn und Mitch Evans. Und deshalb mussten wir das Rennen aus Sicherheitsgründen abbrechen. Das ist das Mindeste, was man macht. Das, was die gemacht haben, die haben gar nichts gemacht.
Das ist aber die Frage, warum.
Die haben einfach versucht, das zu vertuschen. Und ich bin Journalist. Und Zensur ist das richtige Wort. Und weil wir
ich bin vorsichtig mit dem Wort Zensur. Ich
fand das nicht
auch cool. Hier, ich will jetzt keine Lanze für die Kollegen brechen, so, ne? Aber das sind natürlich alles Menschen und Menschen müssen manchmal innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden. In diesem Fall hat es irgendeiner entschieden, es nicht rauszudrücken oder nicht zu zeigen. Die Konsequenz daraus ist relativ groß und relativ weitführend. Ich will nur sagen, wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler und müssen manchmal innerhalb von Sekunden irgendwas entscheiden. In dem Fall wird der Kollege, der das entschieden hat, könnte ich mir vorstellen, heute mit ein paar Tagen Abstand oder zwei Tagen Abstand auch sagen, habe ich vielleicht falsch entschieden, weil die Kritik ja relativ groß ist. Ja? Und vielleicht ist das auch ein Fehler, wo auch in der Zukunft daraus gelernt wird. Das hoffe ich nur. Ja? Was mich nur so fuchsig macht natürlich ist, dass wir als Sat.1 irgendwie total dumm dastehen, wo niemand von uns da irgendwas für kann.
Genau, wir machen ein geiles Wochenende und am Ende des Tages, wobei die Kritiken sind ja gut für unsere Sendung und das ziehe ich mir auch nicht an. Aber ich sage das nochmal, wir sind Journalisten. Wir berichten über ein Sportevent. So, und in den heutigen Tagen, Social Media und, ist ja eh klar, dass eine halbe Stunde, nachdem du vom Sender runter bist, die Bilder online stehen. Es geht nicht nur um Alex Lynn, es geht auch um die strategische Auflösung des Unfalls von Edo Mortara, den ich ja persönlich auch gut kenne, mit dem ich 2 Stunden nachdem er am Freitag Zweiter geworden ist, und mit ihm war ich dann im SMS- und WhatsApp-Kontakt. Und dann kommentieren wir das und dann siehst du nur so aus dem Augenwinkel, weil auch da die Weltregie wieder weggeschnitten hat, siehst du nur so aus dem Augenwinkel, wie Edos Auto ungebremst in irgendeine Streckenbegrenzung reinballert. Und auch da haben sie versucht, uns außen vorzuhalten. Ja, und mich würde jetzt mal Timos Eddie, Meinung sorry, als Zuschauer interessieren. Moment,
Timo sofort, sorry, ich habe das auch gesehen. Die Bilder waren aber relativ schnell da. Das muss man auch dazu sagen. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Und das ist ja dann auch sehr gut von allen aufgearbeitet worden. Inklusive Gesprächen mit Edo, Edos Ingenieur. Timo, kannst du gleich was dazu sagen, den du sehr gut kennst. Sehr, sehr gut sogar.
Entschuldige, Matthias, das ist nur gut aufgearbeitet worden, weil ihr vor Ort einen perfekten Job gemacht habt. Das, was an Weltbildern angeliefert worden ist, was ich eigentlich nur kommentiert hätte, das hätte nicht gereicht.
Ja, ich weiß.
Aber
die Bilder waren dann relativ schnell da, weil ich konnte ja nur aufarbeiten, nachdem ich mir ein Bild gemacht habe. Das habe ich dann relativ schnell gesehen. Aber Timo, sag mal aus deiner Sicht.
Ja, ich habe gerade spannend zugehört. Aber ja, wie soll ich sagen? Also ich denke, das ist immer ein bisschen schwierig, das ganze Thema. Ich fand es ein No-Go von den Bildern am Samstag. Den Edom-Unfall, wie du sagst, Matthias, den hat man dann schon zeitversetzt. Dann irgendwie hat man es gecheckt, was passiert ist, auch wenn man das direkte Bild nicht sofort hatte. Was mich jetzt nochmal interessiert hätte, wäre, ist das, was wirklich passiert ist am Auto, aber da gab es wahrscheinlich keine Detailinfos. Und die da kommen, sind halt immer politisch korrekt, ist auch klar, ne? Aber okay, das ist eine andere Baustelle. Aber am Ende muss man natürlich beides irgendwie sehen. Ich meine, wenn man dieses Thema Journalismus jetzt sieht, dann will man das natürlich und muss man das irgendwie verkaufen. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich um Menschenleben tatsächlich geht, dann muss man vielleicht sensibel damit umgehen. Da hätte man wahrscheinlich, so wie ich das jetzt verstehe, vor Ort deutlich besser mit umgehen müssen und euch besser ins Boot nehmen müssen. Und hätte es ja auch, wie du sagst, auch so verkaufen können, dass man sagt, hey, das ist ein relativ heftiger Unfall, den haben wir noch nicht im Bild gehabt. Wir wollen auch noch gar nicht von den Bildern, die wir von den Streckenkameras oder wo auch immer haben, erstmal aufarbeiten, denn wir wollen jetzt erstmal die Situation lösen vor Ort, dass man euch zumindest damit ins Boot geholt hätte und auch den Zuschauer zu Hause. Das wäre halt wichtig gewesen und das fehlte halt völlig.
So, und also, wenn mir das nämlich einer sagt oder Eddie das einer sagt oder ich nach München, mir sagt das jetzt einer und sagt, pass auf, da ist das und das passiert, dann rufe ich nach München über den internen Funk und sage, bitte gib mir 30 Sekunden, ich muss was sagen zu einem Unfall, der zum Rembrandtbruch führt. So, dann würde ich das als Stand-up machen. Ich sage, die Bilder sind so heftig, die können wir nicht zeigen. Dann sind wir aber sauber. Genau. Aber das hat mir halt keiner gesagt. Und das muss ich sagen, das ist...
Genau, und pass auf, Jungs, deswegen sage ich nochmal, weil ich habe sowas schon erlebt. Ich sage jetzt mal als Gegenbeispiel den Unfall damals von Marco Simoncelli in Sepang, wo Marco Simoncelli sein Leben gelassen hat. Der war halt im World Feed. Danach ist man da sehr sensibel mit umgegangen und hat aber dann im World Feed alle Informationen sehr sensibel per Grafik unten eingeblendet. Genau. Der Unterschied zu der Situation jetzt in Riyadh ist ja der, dass weder Matthias Killing vor Ort noch Edgar Mielke und Daniel Abt in München im Studio wussten, dass Alex Lynn einen schweren Unfall gehabt hat. Ja,
das keiner gesehen
hat. Und deswegen sage ich, ja, weil sie es nicht gezeigt haben und weil sie aber auch grafisch oder sonst wie, hätte ja auch noch andere Möglichkeiten gegeben, uns zu informieren. Die hätte es ja gegeben. Eddie. Man hätte ja einfach nur eine kurze Info schicken müssen. Passt auf, es hat noch einen zweiten Unfall gegeben, den zeigen wir jetzt im Moment nicht. Dann wäre man als Kommentator safe gewesen und hätte sagen können, so, hat noch einen zweiten Unfall gegeben, deswegen müssen wir das Rennen abbrechen, fertig.
Okay, also
das gab es aber alles nicht, und das ist der Skandal.
Ich will mich jetzt gar nicht im Kreis drehen, wir alle drei sollten uns jetzt auch, was das Thema angeht, nicht im Kreis drehen. Ich glaube, wir haben dazu alles gesagt. Fakt ist eins, es wird aufgearbeitet zwischen nämlich den Chefs von uns und den Verantwortlichen der Formel E. Punkt 1, es wird aufgearbeitet, definitiv. Punkt 2, da hat irgendjemand entschieden und möglicherweise hat dieser jemand, wer auch immer es war, keine Ahnung, falsch entschieden und damit haben wir alle blöd ausgesehen. Lernen draus, weitermachen. Ich versuche mal, ich will es jetzt gar nicht abbügeln, so das Thema, ne? Aber ich glaube, wir haben dazu alles gesagt.
Also machen wir jetzt mal einen Schwank wieder zu was Positivem. Mein Top habe ich nämlich noch nicht verraten, einfach damit wir was Schönes wieder erzählen jetzt.
Los, mir ist auch danach. Ich mache mir nochmal ein Glas voll jetzt hier.
Ja, mach nochmal. Also ich meine, wir sind ja erst 56 Minuten auf der Uhr. Also mein Top muss ich tatsächlich sagen, mein Pendant und Experte Daniel Abt muss ich loben, der neben Eddie in meinen Augen einen guten Einstand in der Formel gegeben hat, in Form von, ich muss vor dem Mikro oder auch im Studio funktionieren, hat er sehr, sehr gut gemacht. Natürlich merkt man hier und da, dass halt neue Dinge für ihn da waren. Das ist völlig normal, aber ich muss sagen, mir hat es natürlich als kritischer Beobachter, wie er das jetzt wohl anstellt, doch sehr gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Da gab es andere neue im System bei dem Ganzen, die mir nicht so gut gefallen haben.
Ja, wer denn?
Ach, Entschuldigung.
Ich bin ja gar nicht neu. Aber wobei, da möchte ich nur eine Lanze brechen. Okay, das ist ja immer Geschmackssache. Das wird auch viele Menschen geben, die DTM gucken, die sagen, boah, den Killing kann ich nicht sehen oder den Scheider kann ich nicht sehen oder den Mielke kann ich nicht hören. Das ist ja immer so. Ne? Die Zusammenarbeit mit Christian Danner für mich war hervorragend. Ne?
Hast du jetzt Christian Danner gesagt, oder?
Ja, ich habe jetzt
kurz gesagt. Okay, habe ich gar nicht.
Jetzt, weiß gar nicht, wie meinst du gar nicht. Jetzt. Nee, also ich fand das gut und ich fand das super. Aber es ist eben nun mal einmal so, ich bin wieder bei Sebastian Krumbiegel, ein schöner Satz, ich weiß nicht, ob ich ihn hier schon mal gesagt habe, aber Sebastian Krumbiegel, Headsänger der Prinzen, hat irgendwann mal zu mir gesagt, Matthias, wer den Kopf aus dem Fenster hält, muss damit rechnen, geföhnt zu werden. So ist es im Leben.
Ja.
Geht uns allen so.
So sieht, uns allen so sieht das mal aus.
Ist wirklich was dran. Eddie, hast du schon top Timo, gesagt eigentlich? Eddie, hast du schon top gesagt?
Weiß ich gar nicht.
Also Flop
mehr.
Ist, Flop ist, pass auf, Flop ist für uns alle die Weltregie. Timos Top, Daniel Abt, mein Top, Nico Müller, dein Top? Nee, du hast noch nicht gesagt.
Doch, nee, klar. Mein Top
war vorhin auch mal.
Ihr als Crew wart doch gerade das Top. Ja,
also Top, wir waren als Crew. Wir
Crew. Stimmt. Kuriert, aber dann mache ich jetzt noch einen Top auf und gebe Timo einfach mal recht, weil Timo ist ja normalerweise mein kongenialer Partner, den ich total vermisse. Timo, wie gerne würde ich dir deine Sachen hinlegen. hoffentlich kommen wir da bald mal zu. Nee, aber weil du Daniel angesprochen hast. Daniel und ich haben uns das erste Mal physisch getroffen am Donnerstag vor dem ersten freien Training seit... Ja, und da kommt das Problem, wir wussten beide nicht, wann haben wir uns das letzte Mal persönlich gesehen. Muss ewig her sein, da ist er, glaube ich, noch Formel 3
gefahren. In den 80ern.
Ja, also, ne? Also wirklich irre.
Daniel war noch im Kinderwagen.
Aber mit Daniel zusammen zu arbeiten war ähnlich geil wie mit dir, Timo.
Danke.
Oder Martin in der DTM zusammenzuarbeiten. Das wusste ich so ein bisschen vorher. Aber was ich auch gemerkt habe und was ich sehr beeindruckend fand, ich hoffe, Daniel hört sich den Podcast irgendwann mal an. Der junge Bursche.
Digga, der ist ja bei einer Stunde ist er längst ausgestiegen.
Pass auf. Pass auf. Der ja ein durchtrainierter Top-Athlet ist, ne? Der bis vor kurzem Profi-Rennfahrer war. Der war an beiden Tagen, sowohl Freitag als auch Samstag, nach der Sendung richtig, richtig platt. Der war richtig, richtig platt, hat das auch klar kommuniziert, dass es jetzt reicht und das fand ich als alter Sack dann schon sehr spannend zu beobachten, aber ich glaube, da haben wir uns für die Formel-E-Übertragung auf Sat.1 einen Sechser im Lotto eingefangen, weil er hat das gut gemacht und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Rennen.
Aber ich muss da schon gleich mal wieder...
Für mich als alter Sack
dich, Eddie, muss ich mit loben wieder, weil mir war wieder eins klar, nachdem ich den Kommentar mit euch beiden gehört habe, war mir wieder klar, wie gut vorbereitet der liebe Eddie wieder von München aus über das Internet, über all die Recherche, die er betreibt, war. Also Eddie, auf ein fettes, fettes, fettes Kompliment, muss ich sagen. Also ihr da draußen, wenn ihr es noch nicht schon gehört habt, der Eddie ist auch der mich auch vor Ort in Hockenheim oder wo auch immer wir bei der DTM sind, versorgt mit Informationen, Ergebnislisten und so weiter. Das macht er richtig geil. Und dafür, dass du das erste Mal weder Fahrer, Teams, Farben etc. eigentlich wirklich kanntest, hast du es kommentiert, wie wenn du es jahrelang gemacht hättest schon. Also fetten Respekt dafür. Also Eddie, deswegen funktioniert das auch mit dir reibungslos. Und ich glaube, man kann neben dich setzen, wie man will. Du bist der Mann, der die Leute versorgt mit Infos.
100%.
Du hebst den Finger, aber da muss ich was zu sagen. Ich werde gerade rot, Timo, und krieg gerade Gänsepelle, Gänsehaut oder wie immer man das nennt. Für mich ist das alles Teamwork. Und jetzt kann ich ja ein Geheimnis verraten. Alex Wölfing, unser Leiter der Sendung, unser CVD Motorsport, weiß das. Ich habe am Donnerstagmittag vor dem ersten Training Formel E so die Hosen voll gehabt, wie mindestens seit 20 Jahren nicht mal vor einer Übertragung. So, warum? Ja, kann ich ja jetzt verraten. Die Wahrheit ist, ich habe zum ersten Mal in meiner Motorsport-Reporter-Karriere ein Rennen kommentiert, wo ich noch nicht ein einziges Mal im Fahrerlager war. Wo
das ich noch ist nicht ja ein das einziges Mal
durch die Boxengasse meinte, ne? gegangen bin. Und das hat mir im Vorfeld schlaflose Nächte bereitet. Und ich bin heilfroh, dass es gut gegangen ist. Also.
Und weißt du was? Ich bin ja der Einzige, der sozusagen bei uns aus der Truppe, die on-air ist, permanent jetzt bei der Formel E durch die Boxengasse gelaufen ist. Nämlich in Riad, aber auch bei den Testfahrten in Valencia. Neben natürlich Lisa und Kai, unserem Produktionsleiter und unserer Redakteurin. Und das Schöne ist, Eddie, wenn man dich dann zwischendurch auch nochmal mit einer WhatsApp versorgt, du hast ja während des Kommentierens sogar dein WhatsApp an und dir nochmal irgendwie einen kurzen Hinweis gibt, weil irgendetwas wir rausgefunden haben, was du gar nicht wissen kannst, woher auch, weil du in München sitzt und du es dann einbaust, als ob du es immer schon wusstest. Auch da wirklich, und das ist eben auch genau ja. dieses Teamwork, mein tiefstes Kompliment. Und deswegen sind wir da eine geile Truppe, die übrigens dann, und jetzt versuche ich mal den Bogen zu machen in Richtung der DTM, ab Juni auch wieder bei der DTM laufen wird. Mit Timo, mit Eddie, mit Lisa, mit Andrea, mit Kai, mit Alex und wie sie alle heißen. Unsere ganze Froni natürlich nicht zu vergessen, unsere Ablaufredakteurin. Die DTM, ich lege mich mal fest, was haben wir heute? 1. März. Sie wird stattfinden. Und zwar, ich glaube, sehr geil.
Ruhe. Oh, ich war gerade auf Timo.
Jetzt ist aber Ruhe hier im Kanal geil. Auf einmal. Was ist denn los?
Ja, also ganz im Ernst.
Nein, natürlich.
Ich glaube, Eddie, du hast das gleiche Gefühl. Es waren ein paar Tage, Wochen, die das nicht so geil waren, was die Sachen DTM betreffen, wo wir alle große Kopfschmerzen hatten, ob das was wird. Und jetzt mehren sich die News, dass es doch tatsächlich ein ordentliches Feld wird in dem GT3-Starterfeld, was wir haben werden. Ob es jetzt die Mercedes sind, die dann bis zu 7 Autos eventuell bringen, dass jetzt eben die Fahrer-Line-Up bei Audi so langsam Form annimmt, die Ferrari-Nummer, das sind alles Dinge, die natürlich jetzt dazu führen, dass wir ein gutes Gefühl haben, was den Auftakt der DTM im Juni betrifft. Also jetzt bin ich mir mittlerweile doch sicher, wir sehen eine DTM.
Also 6 Audis. Ich glaube 4 BMW auf jeden.
7 Mercedes. 7 Mercedes. McLaren. Und lasst mich kurz einen Satz sagen. Michelin ist ein Weltkonzern. Und Michelin würde nicht als neuer Reifenpartner in die DTM einsteigen, wenn sie nicht das Gefühl hätten, dass das eine vernünftige Serie
wäre. Eddie, ich verspreche...
Weil das war die zweite News des Tages.
Eddie, ich verspreche dir 10 Euro pro DTM-Sendung. Ich verspreche dir 10 Euro pro DTM-Sendung, wenn ich dann höre, ja. Und da ist er unterwegs, der Rockenfeller auf den Hankook-Slicks.
Da werde ich natürlich dann nicht machen.
Ich weiß.
Rockenfeller.
Zehner pro Hankook-Slicks. Zehner pro Hankook-Slicks.
Hast du einen Vertrag mit denen, oder? Kriegst du aber 20 dafür, oder?
Nee, Quatsch. Nee, aber weil das natürlich immer einer, wie soll ich sagen, eines der Ausrufezeichen von vielen bei Eddie war, zu Zeiten der Hankook-Slicks. Nee, aber das ist zum Beispiel auch so ein Zeichen. Du hast natürlich recht. Michelin kommt mit da rein. Wie gesagt, McLaren, diese ganze Jensen-Button-Geschichte. Ferrari, also Red Bull. Wir werden Alex Albon sehen. Und so weiter. Also das ist schon fett. Und die Gerüchte übrigens, wir werden Mike Rockenfeller sehen beim Team Abt. Das ist ein Gerücht. Timo, kannst du da mehr zu sagen? Du bist für Abt gefahren.
Ich meine, über die Flure. Man hat ja jetzt, glaube ich, den Wechsel von Nico Müller, der ist ja fix in Richtung Rosberg, wo man an der Seite eines amerikanischen Teamkollegen spekuliert. Und dann werden natürlich relativ schnell so die Gedanken groß, dass man eben mit Mike Rockenfeller, den man noch weiter bei Audi sehen wird, die Gerüchte halber bei abzieht, wo man ja als zweiten Fahrer den Kelvin van der Linde als Experten im R8 GT-Auto wahrscheinlich neben ihm sehen wird. Das heißt, das ist eine Fahrerpaarung, die ist auch richtig sportlich. Ein Kelvin van der Linde, der auch dann mit seinem Bruder in dem Fall in der DTM vielleicht sogar unterwegs sein wird. Ne? Wir werden sehen, ob BMW dann in dem Fall mit Sheldon van der Linde auch in der DTM am Start steht. Das hätten wir beide Brüder in der DTM, wäre auch geil.
Übrigens, Timo, Matthias, entschuldige. Das ist doch wohl logisch. Also spätestens seit der Bekanntgabe heute von Rowe, dass BMW mit noch einem weiteren Team nach Walkenhorst dann in die DTM kommt, ist doch logisch, dass Sheldon van der Linde gegen Kelvin van der Linde fahren wird.
Ja, das ist ja super. Also, glaube ich auch. Ich habe übrigens auch an einen ehemaligen DTM-Champion gedacht, der, Eddie, berichtige mich bitte, für Rowe immer wieder am Start war beim 24-Stunden-Rennen, nämlich Marco Wittmann.
Ja, gute Idee. Warum nicht? Und ich habe mit Marco neulich noch per SMS Kontakt gehabt. Ja, bis die Programme da ausgearbeitet werden, und Timo kann da vielleicht besser was zu sagen. Das ist im Moment, glaube ich, so eine Phase. Und natürlich werden in Zukunft die Teams entscheiden. Und es ist nicht mehr Werkssport. Aber wo ist da der Unterschied? Also natürlich werden die Audi und BMW und sonst was Fahrer, Mercedes, Porsche, ich weiß auch noch von einer Marketingagentur hier aus Bremen, die sich mit Porsche beschäftigt. Unter Umständen sehen wir sogar auch noch ein paar Porsches in der DTM. Also da ist noch viel Bewegung drin, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber die Namen, über die wir gerade gesprochen haben, die werden wir in der DTM sehen.
Also Fakt ist auch, das kann ich sagen, aus ein paar. Du hast gerade Timo ansprechen wollen, richtig? Also das ist tatsächlich... Ander
Timo, aber da frage ich dich gleich.
Ja, genau. Nee, also genau, ich wollte gerade sagen, also ich habe in den letzten Tagen natürlich auch mit ein paar Fahrern Kontakt gehabt und ich kann euch nur sagen, da sind ein paar auch selber überrascht, weil ein paar Dinge zum Beispiel bei BMW eigentlich nicht danach ausgesehen haben, als ob es in Richtung DTM geht. Jetzt plötzlich gibt es dann doch wieder Diskussionen, dass man vielleicht doch in der DTM am Start ist, als Fahrer mit oder als BMW-Werksfahrer.
Also was sagt denn Timo? Was sagt denn Timo Glock?
Der ist offen. Also der Timo, es gab für den Timo schon ein Programm in eine andere Richtung. Jetzt gibt es wieder Diskussionen auch vielleicht, ob DTM ein Thema sein könnte. Also klar, es ist noch gar nichts und das ist tatsächlich aber auch der Zeit geschuldet, die wir haben. Klar ist, dass BMW und ein paar Privatteams Autos einsetzen wird und da ist auch eine logische Schlussfolgerung, dass man mit BMW dann probiert, gute Fahrer, Werksfahrer, die Verträge haben, auf solche Autos zu bekommen irgendwie.
Ne? Ich habe übrigens in der Corona-Testschlange in, wo war es, Riad?
In Riad.
Jeden Tag Corona-Test so, stand ich in der Schlange mit dem ganzen Mercedes-Team, also mit Stoffel van Dorn, mit Nick de Vries, mit Ian James, dem Teamchef und mit Gary Paffett. Und wir standen da bestimmt eine halbe Stunde, haben wir irgendwie angestanden und so, die waren genau hinter mir und dann gelabert und hier und das epische Duell damals, Gary, du und Timo, Hockenheim, zweites Saisonrennen, damals 2018, haben wir so ein bisschen hier, ein bisschen da und Stoffel fragte dann, was ist denn da los gewesen? Ach ja, die Bilder, stimmt, ich erinnere mich und so. Naja, und irgendwann habe ich zu Gary gesagt, ich sag mal, Gary, der ist ja als Ersatzfahrer beziehungsweise so ein bisschen als Berater im Mercedes-Formel-E-Team nach wie vor dabei, nachdem der ja auch gefahren ist Formel E, ist aber eben da relativ integriert in dieser Mannschaft. Und da habe ich gesagt, sag mal, wenn jetzt Mercedes mit 6 Karren oder 7 Autos da in die DTM kommt, kommst du dann wieder? Und er hat halt gelacht so, ne? Und hat gesagt, nee, meine Aufgabe ist hier bei der Formel E. Und da habe ich gesagt, ja, klar, deine Aufgabe hier als Ersatzfahrer bei der Formel E, das füllt dich natürlich als Rennfahrer total aus, das kann ich total verstehen. Und dann hat er, also das ist ja so ein Kontakt, der jetzt über Jahre auch entstanden ist und was ja super ist, du kennst Gary viel, viel besser, Timo, aber du weißt, was der ja auch für einen Humor hat und dass man mit dem so reden kann. Da habe ich auch so gedacht, wie geil wäre denn bitte das, wenn in einem dieser 7 Mercedes-AMG-Autos auch ein Gary Paffett sitzen könnte. Man darf ja mal träumen.
Matthias, träumen ist das eine. Ich sagte jetzt schon, und da setze ich jetzt einen 50er, Gary Paffett wird in der Mercedes sitzen, in Monza, wenn denn Monza stattfindet, Corona-bedingt, und wir die DTM übertragen. Und Timo, du und ich werden darüber berichten.
Timo, sitzt du auch in einem DTM-Auto vielleicht?
Ja, Frage nur, was für ein Jahrgang.
willst du bei DTM Classics mitfahren? Classic.
Du, you never know. Also Fakt ist natürlich, muss man auch klar sagen, durch die GT-Welt, die uns jetzt in der DTM bevorsteht, öffnen sich plötzlich Türen und öffnen sich plötzlich andere Diskussionen. Und ja, wir werden sehen, was im Juni alles so hinterm Lenkrad sitzt.
Okay, andere Frage. Was ist wahrscheinlicher, dass Martin Tomczyk in einem der 6 BMW-Autos sitzt oder dass du in irgendeinem Auto sitzt?
Boah. Dass Martin Tomczyk in einem der Autos sitzt. Sag ich jetzt.
Genießt die Stille in diesem Podcast.
Jetzt guck mal genau zu im Podcast. kann ich nicht so sagen, die Wahrscheinlichkeit, wie groß die ist. Also Fakt ist natürlich auch, dass eben auch viel Geld und Sponsoren eben aus privater Ebene mit einer Rolle spielen werden bei den Privatteams. Und ich kann klar sagen, und ich bin nach wie vor Profi-Rennfahrer und ich werde, bevor ich Geld mitbringen muss zum Rennen fahren, ich wollte nur sagen, ich werde auf jeden Fall kein Geld mitbringen zum Rennen fahren, vorher höre ich auf.
ich rette dich jetzt. Ich wünsche mir eins, dass du genau deinen Job weitermachst, nämlich genau den mit uns, den du 3 Jahre lang hervorragend gemacht hast. Deswegen hoffe ich ganz persönlich, dass du nicht der Versuchung eines Angebots aus von wem auch immer erliegst, sondern dass du bei uns dabei sein wirst, dass du bei uns, unser Team, genauso wie die letzten 3 Jahre mit begleiten wirst, Die anderen können alle fahren. Dem Tomczyk wünsche ich übrigens auch, dass er mit bei uns weiter mit dabei ist. Oder ihr wechselt euch vielleicht ab oder
wir
so.
Wir wollten noch mal den Rasenreporter machen. Wir wollten immer doch beim Rennen mal live kommentieren. Das wollten wir schon mal machen die ganze Zeit.
Ja, wobei, das stimmt, das ist auch geil.
Das, hey, ja, geil. Das, das wäre doch die geilste Nummer, weil Matthias, ich brauche beide. Ich brauche Timo und Martin. Nehme ich immer dann, wenn Timo nicht kann, brauche ich den Martin. Die brauche ich. Das ist sowas wie eine Lebensversicherung. So, aber die geilste Idee überhaupt ist, hallo Gerhard Berger, Sie können doch alles organisieren und ein bisschen Kohle wird ja doch irgendwo vorhanden
also
sein.
Also das wäre echt fast
einfach ein
fast
Auto,
witzig.
Ein Sat 1
Auto und wir fahren als Rasenreporter mit.
Ein Sat 1 Reporter Auto. Ein Wochenende fährt Scheider, das andere Wochenende fährt der Tomczyk. Und es ist das einzige Auto im Feld, in dem ich dann als Kommentator aus der Sat1-Kommentatorenkabine immer reinschalten kann. Ja. So, Runde 23. Ey, Timo, was machst du da? Was ist denn da vorne los? Kannst du den Perfekt nicht mal hinten reinfahren? Oder was ist irgendwie, was geht hier? Sowas.
Ja, aber nicht, sowas. Aber nicht, dass dann
das
was.
Wäre doch mal Entertainment.
Aber nicht, stellen wir uns vor, 18 Autos. Und nicht, dass du dann zu Timo schaltest und sagst, Timo, du liegst auf Platz 18, 13 Sekunden hinter der 17. Wie geht's dir? In deinem Mercedes-Bus, in deinem Mercedes-Van, mit dem du hier das so ein Auto.
So ein Quatsch.
Ja, dann drehe ich aber rum, fahre in die andere Richtung.
Genau. Also wir können ja.
Ich bin ja nur positiv gestimmt und Jungs, wisst ihr eigentlich, dass wir eine neue Run Racing Podcast Rekordzeit haben?
Leck mich am Arsch, hört sich kein Mensch an so lange.
14 Minuten.
Doch. Okay, Leute, passt auf. Kurze Ansage nach draußen. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, eine Stunde 15, nehmt bitte euer Instagram, schreibt eine Direct Message von mir aus an mich, an Timo oder an Eddie. Also Eddie ist @EddieMielkeOfficial. Timo ist @TimoScheider. Ich bin @MatthiasKilling. Am besten an alle drei, damit wir es gleichzeitig wissen. Wer sich diesen Podcast bis zum Ende hier angehört hat mit dem ganzen Gelaber am Schluss, da war ja viel Substanz drin, muss man sagen, gerade jetzt am Ende. 1:15 sind wir lang, bitte schreibt uns eine Direct Message, dann können wir dann nächste Woche drüber reden, wer uns da alles geschrieben hat.
Ich stifte 2 DTM Paddock-Karten mit persönlicher Betreuung von mir, für die, die mich persönlich anmailen, an Simsen oder wie auch immer, weil das fände ich schon eine Leistung.
Das fände ich schon eine Leistung.
Da so meldet.
Also ist auch eine Leistung, mit dir den ganzen Tag im Paddock rumzulaufen.
Nee, die müssen ja nicht den ganzen Tag mit mir im Paddock rumlaufen. Ich würde mich drum kümmern um die Leute. Und ihr beide wisst ja am allerbesten, was das bedeutet, wenn ich mich kümmere.
In der Tat. Ich würde Folgendes vorschlagen, außer wenn jetzt von euch einer noch was am Herzen hat, aber 1:16, unsere Chefs haben immer gesagt, oh, super, so ein Podcast, macht mal schöne, entspannte 30 Minuten. Wer weiß, wer uns kennt, weiß, das kriegen wir seltenst hin, eigentlich nie. Vielleicht machen wir nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem, wie wir zurzeit zusammenfinden, aber vielleicht sogar nächste Woche schon mal wirklich so einen Ausblick und gucken mal auf die ganzen Gerüchte in der DTM, schauen mal, was so los ist. Vielleicht können wir alle auch noch mal ein bisschen recherchieren, um an der Stelle auch ein bisschen konkreter zu werden. Welche Fahrer werden wir sehen? Wer wird wie wo unterwegs sein? Ich glaube, das könnte Spaß machen. Und das ist, glaube ich, ein Thema. Und Eddie, ich glaube, die MotoGP könnte auch nächste Woche ein Thema sein.
Ja, wir haben ja viel nicht besprochen. Ne? Also es gibt ja viel. DTM, Formel 1 geht, was MotoGP geht, was Rallycross, WM hat einen neuen Promoter und so weiter. Ich glaube, wir haben ein paar Themen.
Ja? Stimmt, da haben wir also für nächste Woche viel zu tun.
Also Themen haben wir ohne Ende. Ne? Also ich habe es vorhin ja mal ganz kurz erwähnt. Allein heute Valentino Rossi mit mittlerweile 42 Jahren in seinem neuen Leder, mit dem neuen Bike, die Kombination, seine Farbe Gelb, die 46 Petronas und. Da gibt's Themen ohne Ende für nächste Woche. Timos Zukunft haben wir zum Beispiel auch noch gar nicht besprochen. Ich weiß, es gibt einen neuen Promoter. Ich weiß, er ist in der Extreme E aktiv. Ja, Matthias, im Gegensatz zu dir und mir, hat er kein Weinglas vor sich stehen.
Bereue ich es gerade ein bisschen irgendwie.
ja, das ist eben halt die schlechte Vorbereitung.
Ja, oder vielleicht zeigt das auf einen guten Job, den ich jetzt in Ausblick habe. Ne, wer weiß, vielleicht muss ich mich ja wieder sportlich aktivieren.
Es gibt übrigens in diesem Podcast immer nur einen, Eddie, und das ist das Lustige. Es wird bei einem immer spekuliert über die Zukunft. Bei uns beiden wird überhaupt nichts spekuliert. Wir zwei, wir sind einfach da. Bumm, wie so alte Eichen, hingepflanzt. Bumm.
Aber pass auf, Scheider hat mir gestern ein Video geschickt, wo er wirklich so eine Mischung aus Nordic Walking und keine Ahnung, wie man das nennt, was er da gemacht hat. Scheider trainiert. So viel kann ich schon mal sagen. Und hauen wir doch mal einen raus. Scheider bereitet sich auf ein Comeback vor.
Ich werde Teamkollege von Alonso.
Weil, in der Formel 1.
Bullshit.
Ja. Nein, nein. Timo Scheider in die Formel 1. Ja.
Fakt
lieber,
ist,
Robert Seiwert, wenn du diesen Podcast gehört hast, schöne Grüße.
Scheider trainiert und Scheider ist noch nicht fertig.
Nein, 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 nein. Also Scheider ist noch nicht fertig, das wissen wir, Eddie, aber wir beide sind auch noch nicht fertig. Wir haben auch noch ein bisschen was vor, wir haben auch einiges vor. Ich glaube, wir haben einen schönen Start gehabt mit dieser Formel E. Das ist ja hoffentlich ein langfristiges Projekt. Am Schluss auch nochmal danke an alle, die dazugeguckt haben. 520.000 Zuschauer in Sat.1. Das ist in der Zielgruppe, das ist so ein DTM-Niveau, kann man sagen, was wir da fast erreicht haben. Und das mit der ersten Sendung, ich muss sagen, das macht mir ganz viel Hoffnung. Die entscheidende Zahl ist, das ist sechsmal so viel wie bei Eurosport, manchmal sogar, ich glaube, oder sogar noch mehr.
Mir hat Stefan Moser, der auf dem gleichen Flieger war, Stefan Moser ist der Pressechef aus dem Hause Audi, wie du in Riad, der hat mir geschrieben, dass eine Ver-18-fachung der Quote, die vorher bei den Kollegen von Eurosport.
Ja, es ist immer die Frage, wie man das alles rechnet und so. Ich glaube, es ist eher eine Versechsfachung. Es ist auf jeden Fall ein Vielfaches mehr. Sprich, also es haben sich ein paar Menschen dafür interessiert. Übrigens, abgerechnet wird nicht nach der ersten Sendung, sondern immer nach der zweiten. Denn die Frage ist ja, wie viele bleiben dann dran und gucken das wieder. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den 10. April in Rom. Das ist ja dann ein One-Shot sozusagen. Es wird nur ein Rennen sein am 10. April. Das ist ein Samstag. Und da wird rund um, ich weiß gar nicht, Kolosseum mit dabei in der Strecke. Das ist zumindest Zentrum Rom. Da wird gefahren und da bin ich echt gespannt. Das werden wir dann auch live in Sat.1 sehen. Und im Juni der Auftakt der DTM und Ende März der Auftakt der Xtreme E mit Streckendesigner Timo Scheider und Kommentator Eddie Mielke, das Ganze auf ProSieben Max.
Habe ich heute im Podcast gelernt und finde ich ja super geil, dass ich das durch Timo jetzt im Podcast gelernt habe. Reservefahrer, Ersatzfahrer, geil.
Aber für alle Teams.
Ich würde es nennen. Ja?
Hallo, aber ja, für alle Teams. Seid ihr eigentlich doof? Der, ist noch der, gar nicht offiziell.
Das hau mir jetzt raus. Und jetzt, meine Damen und Herren, Xtreme E, da sehen wir es. Matthias Ekström hat gerade ein Problem. Und jetzt braucht das Team ab den Joker-Fahrer. Und der Joker-Fahrer ist Timo Scheider. Und da kommt der angerannt. Der Timo, Matthias Ekström steigt aus. Und da kommt der Wechsel. Matthias Ekström gibt Timo Scheider dann nochmal kurz Anweisungen. Und jetzt Timo Scheider für Matthias Ekström, dem offensichtlich schlecht geworden ist im Auto. So, also mehr geht nicht für einen Podcast. Jungs, wir haben eine Stunde 20.
Und wir haben 23.
Wenn wir jetzt keine Reaktion. Wenn wir jetzt keine Reaktionen kriegen.
Eddie, wir haben eine Stunde 20 und du klingst wie 20 Liter Wein.
Das ist jetzt gemein.
Nein, alles gut. Das hat viel Spaß gemacht mit euch, Jungs. Vielen, vielen Dank, dass wir das heute Abend so spät noch machen konnten. Ich wollte eigentlich um Mitternacht veröffentlichen. Das ist 23.18 Uhr. Ihr müsst mir das jetzt schnell schicken und ich muss schnell schneiden.
Das dauert eine Stunde. Wir schicken es dir ganz schnell.
Alles klar.
Ich drücke jetzt mal auf Pause.
Danke an alle, dass ihr zugehört habt. Danke an alle unsere lieben Fans da draußen. Es werden immer mehr. Vielen, vielen Dank für die Nachrichten auch, die wir zwischendurch immer wieder bekommen mit der Frage, wann kommt die nächste Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt uns bitte gerne eine Bewertung. 5-Sterne-Bewertung wäre das Beste. Wir nehmen aber auch 4 oder 3. Und wenn ihr Lust habt, macht einen Screenshot, teilt es auf eurem Social-Media-Kanal, damit noch mehr von diesem Podcast hier erfahren. Das war's für heute. Run Racing, der Motorsport-Podcast. Danke, Timo, danke, Eddie.
Ciao, macht's gut.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.